Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Eremiten galten in allen großen Religionen als besondere Menschen, als Personen, die ihr Leben in der Abgeschiedenheit der Spiritualität, der inneren Einkehr und der Suche nach Erleuchtung gewidmet haben. Einer von ihnen war im 8. Jahrhundert der Christ Johannes von Dalyata, der in den Bergen der heutigen türkisch-irakischen Grenzregion gelebt hat. Von ihm sind Reden und Briefe erhalten, die auf Deutsch in zwei Büchern erschienen sind. Aus der syrisch-aramäischen Sprache hat sie der evangelisch-lutherische Pfarrer Matthias Binder von der Philipps-Universität Marburg übersetzt, mit dem ich über das Einsiedlerdasein und die Bedeutung der Schriften für die heutige Zeit spreche. Guten Tag, Herr Binder.
Guten Tag.
Herr Binder, wie sind Sie dazu gekommen, sich mit Schriften syrischer Mystiker aus dem 8. Jahrhundert zu beschäftigen? Was hat Sie daran so fasziniert?
Wie es dazu kam, ich bin einfach gefragt worden. Man hat jemand gesucht, der die Sprache kann und gerade Zeit hat. Aber natürlich habe ich es dann deswegen gemacht, weil es mich auch fasziniert und interessiert. Für mystische Themen habe ich mich schon aus historischer Sicht, auch persönlich, schon länger interessiert. War eigentlich mehr vertraut mit der europäischen und mit der deutschen mittelalterlichen Mystik und habe das willkommen geheißen, dass ich da auf die Weise mal intensiver mit so einem syrischen Mystiker mich auch beschäftigen kann.
Bei dem Weg eines Eremiten geht es um den geistigen Weg, den er gewählt hat, den Weg eines Einsiedlers. Wir hören erst einmal ein Zitat aus einer Rede des Eremiten Johannes von Dalyata.
Wenn zu Beginn die Gnade auf den Einsiedler herabkommt, dann wirkt sie in ihm nie gekannte Wahrnehmungen, Ruhezustände, Tröstungen. Und nach erweitert sie seinen Intellekt mit Ruhezuständen, Heimsuchungen, wunderbaren Gesichten, Offenbarungen. So lange, bis er in die Wolke des göttlichen Lichts gehalten wird, von wo es kein Fortgehen gibt. Und bis er auf die Strahlen des Lichts sieht, welche von der göttlichen Essenz her auf ihn scheinen und selbst erstrahlt.
Ein Zitat aus einer Rede von Johannes von Dalyata aus dem 8. Jahrhundert. Herr Binder, ist der Einsiedler also auf der Suche nach Gott und dem Göttlichen in sich selbst, also nach dem Licht?
Ja, natürlich, da will er hin. Ich glaube, die Erfahrung ist so schön und so gut, dass das in sich einfach ein Grund ist, diesen Weg zu gehen. Und allein, wie ich das gerade gehört habe, habe ich auch schon ein bisschen wieder zu leuchten angefangen.
Was mir beim Lesen der Übersetzung am meisten aufgefallen ist, dass Johannes von Dalyata sehr genau über Demut, Buße und Gebet geschrieben hat, über den Kampf gegen innere Dämonen wie Wollust und Völlerei und über die Liebe zu Gott und seinen Rückzug ins Alleinsein. Welche Vorbildfunktion hatte diese Suche zu seiner Lebenszeit oder kurz danach und hat sie vielleicht noch heute?
Also er ist selbst Vorbilder nachgefolgt, ganz klar, und andere sind ihm nachgefolgt. Also was er da geschrieben hat, hat er nach allem, was wir wissen, das ist ja ganz schön wenig, hat er einen Bruder gehabt, einen Mitbruder, dem er so ein geistlicher Vater gewesen ist und dem er dann manche Sachen aufgeschrieben hat dafür. Weil er selbst wollte ja einerseits in der Einsamkeit sein und wollte aber seinen Schüler nicht alleine lassen. Es war also gar nicht geplant, dass das viele Leute lesen, aber dieser Schüler hat dafür gesorgt, dass es viele lesen. Und dadurch wissen wir auch, es gab viele Leser, sonst wäre es nicht überliefert worden. Wie sehr das heute noch Nachfolger hat, wir wissen ja, dass die Mönchsorden, die Nonnen in unserer Zeit sehr am Rückgehen inbegriffen sind. Es gibt nur ganz wenig Neuaufbruch und ganz viel Rückgang. Es klingt ja erstmal attraktiv, wenn man das liest. Wahrscheinlich ist dann der Weg, der tatsächlich mit Demut und mit sehr viel Verzicht auch zu tun hat, man will ja seinen Geist frei bekommen für die Erfahrung Gottes, dass dieser Weg erstmal doch nicht so attraktiv erscheint. Man muss das wahrscheinlich erst erlebt haben, bevor man sagt, ich steige da tiefer ein.
Beim Lesen der Briefe und Reden entstand bei mir auch ein wenig der Eindruck, dass dieser Weg auch sehr überhöht dargestellt wird. Einerseits wird immer die Demut herausgestellt, aber ist da auch die Einstellung dabei, den einzig wahren Weg zu Gott und Reinigung zu kennen?
Bei dieser Frage achte ich ja als lutherischer Christ genau drauf. Die Lutherischen haben es ja mit dem Mönchtum zeitweise nicht so gehabt und haben genau da sehr kritisch drauf gesehen. Und ich kann bei Johannes eigentlich nicht sagen, dass ich irgendeinen Satz gefunden hätte, wir sind hier die, die es besser machen oder die, die es richtig machen, sondern er kennt für sich keinen anderen Weg, der Johannes. aber er ist einfach fasziniert von diesem Weg und deswegen geht er ihn. So kommt es mir vor, das ist mein Eindruck.
Es wird sehr viel mit Bildern in den Reden und Briefen gearbeitet. Etwa mit dem Bild des Meeres, dem Besen, der die Dämonen in einem wegfegt oder die Wohnung bzw. das Haus, so wie hier.
Selig, die ihre Seelen der Übung der Reinigung gewidmet haben, welche frei macht von unnatürlichen Abhängigkeiten. Sie haben sich auch zu einem Tempel erbaut, zu einer Ruhestadt, einer Wohnung für den, der die Ruhe ist und ein Hafen aller Welten.
Machen solche Bilder die Texte auch heute noch so verständlich?
Ja, sicher. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich da mit diesen Texten arbeite, dass die Menschen damals, oder man sagt es allgemein vom Orient, dass die Prediger im Orient einfach bildreicher waren. Und das ist sicher auch ihre Stärke.
Konnten Sie beim Übersetzen die Bilder denn 1:1 übersetzen oder mussten Sie diese teilweise auch in eine neuere Form bringen, sage ich mal? Also dafür andere Bilder wählen, als die ursprüngliche Übersetzung es eigentlich hergegeben hat?
Soweit ich mich erinnern kann, musste ich bei den Bildern nicht so sehr nach Alternativen suchen, weil Bilder wiederum eingängig sind. Ich kann mich noch gut erinnern, das mit dem Schreibrohr, das sich dann manchmal gesträubt hat. Wir sagen halt, die Feder hat sich gesträubt und dann habe ich aber nachgelesen und geforscht und gefunden. Wahrscheinlich hat man damals wirklich noch Rohr benutzt, also Schilfrohr. Und da geht es ja um dieses Bild, was der Eremit erlebt, kann man eigentlich gar nicht beschreiben und die Feder sträubt sich dagegen. Naja, wir haben jetzt halt einen Kuli heutzutage oder einen Bleistift, aber was das Bild bedeutet, versteht, glaube ich, doch jeder, wenn sich das Schreibrohr sträubt.
Und wobei hatten Sie größere Probleme beim Übersetzen? Was hätte Ihnen größere Schwierigkeiten gemacht?
Ich habe mich lange gesträubt gegen das Wort des Intellekts, nach der Lehre der Mystiker. Das ist nicht nur bei den Syrern, das ist bei den Griechen genauso gewesen und geht bis in den Westen. Sagt man, der Intellekt ist es, der eigentlich Gott erfassen kann. Und ich glaube, heutzutage versteht man unter Intellekt doch was ganz anderes. Und ich habe mich damit versöhnen müssen, dass ich aber kein günstigeres Wort finde. Also auch da habe ich gar nicht so umdenken müssen. Das muss man jetzt einfach dem Leser zumuten, mit solchen Begriffen dann zurechtzukommen.
Haben Sie durch die Beschäftigung mit den Texten auch für sich persönlich etwas dazugewonnen, beziehungsweise für Ihre geistliche Arbeit etwas mitgenommen, das Sie auch in Ihrem Berufsleben gebrauchen können oder auch im Privatleben?
Ja, beides. Es prägt einen natürlich, wenn man sich lange beschäftigt, nicht nur mit dem Text, sondern weil man ja dauernd weiß, da schreibt ein Mensch, der sowas erlebt hat. Und da kann man nicht das einfach abtun, das geht nicht. Man kann nicht sagen, der schreibt es nur so dahin. Und deswegen wird man automatisch in Anspruch genommen von sowas. Dieses Leuchten, das da manchmal herauskommt, das überträgt sich auf einen, schon alleine das, aber natürlich dann auch die Selbstbeobachtung. Wie ist es denn bei mir mit meinen Emotionen? Wo werden die denn verdeckt von äußerlichen Dingen? Aber auch umgekehrt, ich bin zum Beispiel zu dem Schluss gekommen, ich möchte nicht nur ein Christentum der Innerlichkeit pflegen, so wie es Johannes sehr beworben hat, sondern mein Christsein soll schon auch ein hinausgehendes sein, das, wo man sich mit der Welt verbindet und mit den Menschen zusammenkommt. Es kann kein sein, das nur für sich selbst ist. Aber allein über diese Frage nochmal nachzudenken, löst ja was aus und macht ganz viel mit einem. Und das wirkt sich dann auch mal in einer Predigt natürlich wieder aus. Über Dämonen habe ich noch nicht gepredigt, weil das einfach so abseits ist, obwohl ich für mich selbst mit dieser Vorstellung in dem Sinne, wie Johannes es meint, ganz gut leben kann.
Das heißt, dass ja auch heute eigentlich jeder Mensch mit inneren Dämonen leben muss, beziehungsweise versucht, sie zu bekämpfen. Wie ich vorhin schon sagte, Wollust, Völlerei, damit hat doch auch heutzutage eigentlich jeder Mensch noch zu tun, oder nicht?
Genau in diesem Sinne. Und es ist ja gar nicht so schlecht, wenn man nicht sagt, ich bin der Kerl, der nicht zurechtkommt mit irgendwas, sondern wenn man das mal zwischendrin auch nach außen projiziert und sagt, die Wollust, die Völlerei, die brechen gerade über mich herein. Und da kann ich eine aktivere Rolle einnehmen, um entweder dagegen vorzugehen oder ich würde auch sagen, das zu versuchen, irgendwie zu integrieren in mein Leben.
Und glauben Sie, durch das Lesen solcher alten Texte kann es auch ein bisschen helfen, heutzutage dagegen ein wenig vorzugehen?
Ja, ganz bestimmt. Also es wird einem sehr, sehr klar, um was es eigentlich gehen könnte. Also es wird einem klar, dass manche Dinge nicht die eigentlichen Dinge sind. Und dann relativiert sich manches von selbst. Das ist ganz gewiss so.
Und dafür muss man wahrscheinlich auch nicht unbedingt heutzutage ein Eremit sein.
Muss man ganz bestimmt nicht. Manchmal beneide ich die Eremiten, die so ganz ihr Leben dafür widmen. Und manchmal muss ich nicht unbedingt einer sein. Meistens bin ich ganz froh drum.
Herr Binder, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Der Pfarrer und Übersetzer Matthias Binder von der Philipps-Universität Marburg. Die beiden Bücher »Geistliche Reden« und »Briefe«, Übersetzung von Schriften des Eremiten Johannes von Daliata, sind unter der Überschrift »Paradies der Väter – Schriften syrischer Mystiker« im Beuroner Kunstverlag erschienen.